Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Es handelt sich um Barbara von Auf Freitag. Barbara, du bist eine Expertin für die russische und osteuropäische Zivilgesellschaft. Und nach dem, was in Russland passiert ist, dem Angriff auf die Ukraine, möchte ich dich als Experten fragen, es gibt ja in Russland schon lange keine parlamentarische Opposition mehr, oder?
Naja, gibt es schon lange nicht mehr, weil Putin das System so gestaltet hat, dass es nur noch eine sogenannte systemische Opposition ist, die also ein Widerspruch in sich selber ist. Mhm. Und die existiert bis heute, aber überholt in vielem Putins Partei von rechts und in noch radikalerem Maße. Mhm. Aber alle Oppositionspolitiker sind heute entweder im Gefängnis oder haben das Land verlassen. Ja. Ich würde sagen, dass Zivilgesellschaft nicht unbedingt sofort Opposition ist. Ja. Also wenn ich mich mein ganzes Leben lang mit Zivilgesellschaft beschäftigt habe, dann weil sie eben so interessante verschiedene Aufgaben hat. Mhm. Sie ist vor allem ein Watchdog und jemand, also eine Gruppierung in einem Staat, in einer Gesellschaft, die den Akteuren, die die Verantwortung und die Macht haben, auf die Finger schaut und eine Kontrollfunktion hat. Ja. Aber Zivilgesellschaft kann auch für Dinge sich aussprechen und nicht nur dagegen. Deswegen würde ich da noch mal eine Linie ziehen zur politischen Opposition. Und mich hat das in den letzten 30 Jahren sehr fasziniert, wie nach den langen kommunistischen Jahren in dem Chaos der 90er Jahre eine sehr bunte und höchst lebendige und höchst diverse Landschaft von zivilgesellschaftlichen Akteuren eigentlich aus dem Nichts entstanden ist, weil in der späten Sowjetzeit gab es wirklich nur einzelne Initiativen. Und in den 90er Jahren kam es dann zu diesem Aufbruch.
Ja, okay, verstehe. Ja, danke für diese Einschätzung. Das ist für viele Zuhörer ja auch alles neu. Russland ist ja so eine Art Blackbox, ein Buch mit 7 Siegeln. Wo fangen wir da an? Ich denke mal, viele kennen den oppositionellen Nawalny. Er war sehr bekannt, ist vergiftet worden, wurde in Berlin in der Charité behandelt. Angela Merkel hat ihn damals am Krankenbett besucht und er hatte den wahnsinnigen Mut, zurückzugehen nach Russland, sobald er wieder gehen konnte. Und dort wurde er sofort am Flughafen verhaftet. War das klug? Hätte er nicht mehr bewirken können, wenn er hier geblieben wäre?
Der ist soeben in einem neuen Verfahren wieder zu 19 weiteren Jahren verurteilt worden wegen sogenanntem Extremismus in einem Verfahren, was in seinem Straflager selber stattgefunden hat, unter völligem Ausschluss jeder Öffentlichkeit und unter Nichtwahrung jeder normalen rechtsstaatlichen Norm. Aber er ist auch nicht der Einzige. Also Wladimir Karamurza ist ein anderer sehr, sehr bekannter Name aus der Opposition. Ein Liberaler, der auch, obwohl er 2 Vergiftungsanschläge überlebt hat, mit schweren Symptomen und lange gebraucht hat, bis er wieder gehen konnte, auch wieder zurückgekehrt ist und zu 25 Jahren Haft mit verschärften Bedingungen verurteilt worden ist. Und Ilja Jaschin, der immer ein sehr bekannter Oppositionspolitiker war, ist willentlich in Russland geblieben, anders als andere Kollegen von ihm, die jetzt irgendwo im Westen verstreut sind, und ist auch vor Gericht gestellt worden und sitzt heute im Gefängnis. Also das ist heute die Wahl von tatsächlicher liberaler Opposition, entweder ins Gefängnis zu wandern mit langen, langen Haftstrafen oder im Exil zu versuchen, sowohl persönlich wie mit Strukturen wie auch mit anderen Oppositionellen Netzwerke zu schaffen, aus denen überhaupt noch politische Arbeit gemacht werden
kann. Ja, und danke sehr. Und politische Arbeit und Netzwerke, das ist ja auch ein bisschen das Stichwort für deine Arbeit, in der du dich gerade engagierst. Kannst du uns ein bisschen mehr über die betreuten Organisationen erzählen oder vielleicht ein bisschen, damit die Zuhörer verstehen, wo du stehst, wo du dich engagierst und vielleicht, wenn jemand helfen möchte oder spenden will, welche Möglichkeiten es im Moment gibt. Das wäre vielleicht ganz interessant.
Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass wenn wir hier von der Black Box sprechen, dann ist das auch das Resultat von dieser unglaublich durch den Kreml kontrollierten Informationslandschaft und der Kriegszensur, die wir heute in Russland haben, die uns eigentlich suggeriert, es gibt außer Putin und außer Krieg überhaupt nichts anderes
das
mehr
stimmt.
in Russland.
Ja.
Und so ist auch unsere Wahrnehmung und das sehe ich auch rechts und links von mir. Und ich möchte immer wieder betonen, dass das andere Russland, was ich eben als höchst lebendig und im Werden erlebt habe in den letzten 30 Jahren, weiterhin existiert. Es sind sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure. Also das heißt im Prinzip Leiter und auch Organisatoren von zivilgesellschaftlichen Projekten, die sich gegen Folter, für gegen häusliche Gewalt, für urbane Entwicklung, für AIDS, Kranke und so weiter eingesetzt haben, sind sehr viele unter dem Druck einer drohenden Verhaftung, weil alle diese Organisationen zu ausländischen Agenten erklärt worden sind, in den Westen gegangen. So ist oft das Gesicht und der Kopf nicht mehr im Land, aber viele derer, die dort mitgearbeitet haben, auch oft das dreiviertelte Team, aber auch die Freiwilligen, die damit verbunden waren und auch die, die überhaupt mit diesem Thema verbunden waren und diesen Plattformen, die da aufgebaut wurden, gefolgt sind, sind ja im Land geblieben. Also die Mehrheit dessen, was mal die russische Zivilgesellschaft war, befindet sich weiter in Russland. Und dort ist es so, dass zwar alles heute nicht mehr sichtbar ist und praktisch jede unabhängige Aktivität jenseits von staatlicher Kontrolle verboten ist und härtestens verfolgt wird und wirklich gefährlich ist. Es ist aber trotzdem so, und das ist diese Resilienz, die ich auch in den letzten 10 Jahren erlebt habe, dass viele Gruppen, viele einzelne Menschen weitermachen. Aber man muss sich das so vorstellen wie in den sowjetischen Zeiten, dass es eigentlich im Untergrund stattfindet, dass diese Gruppen weder sichtbar noch hörbar sind, dass sie nicht mehr mit einzelnen Namen und Gesichtern verbunden sind. Aber sie sind, aber sie, die, diese Landschaft ist weder tot, noch ist sie non-existent. Sie ist weiter aktiv. Sie setzen sich ein, also um von Netzwerken zu sprechen, ist vor allem Antikriegsnetzwerke, von denen wir hier sehr wenig hören.
Ja.
Das sind vor allem feministische Gruppen. Das waren in der Zeit der Afghanistan, des Afghanistan-Krieges, waren das noch die alten Soldatenmütter, die jetzt leider gar keine Rolle mehr spielen. Aber junge Frauen haben quer durchs Land Netzwerke gebildet und zum Teil mit ganz improvisierten künstlerischen Formen versucht, Antikriegsaktionen immer wieder unerwartet, wie Pilze plötzlich aus dem Gras wachsend zu verfolgen und in die Regionen zu geben, mit wechselndem Erfolg. Man hört wenig davon und sie bleiben völlig, wie Partisanen, wie Guerillakämpfer.
Ja, ja.
Unbekannt, unerkannt, vernetzen sich rein auf persönlicher Ebene. Es gibt keine Strukturen, keine Organisationen. Es gibt ein anderes Netzwerk, was quer durchs Land reicht, von Freiwilligen, sehr, sehr beeindruckend, die ukrainischen Flüchtlingen, Freiwilligen oder unfreiwillig in Russland gelandeten Ukrainern, die am Anfang vor den Kämpfen im Osten geflohen sind, die in den ersten Bus gesprungen sind und in Russland gelandet sind. Und da gab es sehr viele, die keine Absicht je hatten, nach Russland zu gehen und auch nicht dort bleiben wollten. Und denen haben diese russischen Freiwilligen in einer langen Kette quer durchs Land geholfen, bis sie an eine westliche Grenze kamen und dort praktisch in den Westen gegangen sind oder zurück in die Ukraine. Und das sind, finde ich, stille Helden dieser Zeit, weil die riskieren unglaublich viel, aber sind bis heute hochaktiv. Ich habe mit denen immer wieder über geschlossene Kanäle Kontakt und höre, wie die berichten. Es gibt auch diese ganzen anderen Aktivitäten, laufen auch weiter. Es läuft weiter politische Bildungsarbeit.
Ja.
Gibt es junge Projekte, die einfach versuchen, über YouTube, was weiter erlaubt ist in Russland, und den Telegram-Kanal, der auch weiter geöffnet ist, Bildungsangebote, vor allem in die Regionen, auszustrahlen. Und es gibt ein besonderes Projekt, was auch sehr interessant ist, was junge Leute oder überhaupt Bürger unterstützt dabei, Angaben an den Staat zu machen, weil nach einem Paragraphen ist bis heute erlaubt, dass der einzelne Bürger Eingaben in bestimmten, es kann ein Schlagloch in der Straße oder ein zusammengefallene Kirche im Dorf sein, Eingaben macht, damit einfach unterstützt wird, dass der einzelne Bürger auch in diesen Kriegszeiten, in der sich alles um den Herrscher und den Kreml sammelt, noch eine eigene Stimme wagt zu entwickeln. Ja. Also Berlin ist wirklich besonders interessant, ja, weil im ersten Jahr hat sich diese große Emigrationswelle von denen, die vor erst dem Krieg und dann zweitens der Mobilisierung und vor allem dieser ganzen wirklich noch nie dagewesenen Repressionslandschaft, in der eigentlich jedes Wort einem zu einem Gerichtsverfahren reichen kann mit sehr, sehr hohen Strafen und vor allem jede unabhängige Aktivität. Man schätzt, dass mindestens 600.000 Menschen seit Beginn des Krieges Russland verlassen haben. Das sind alles junge, ausgebildete, eigentlich aus den Städten stammende, aktive und gestaltende Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen und die in Russland in dieser Form mit dem Krieg und vor allem dieser unglaublichen Unterdrückung jeder individuellen Handlungsmöglichkeit für sich keine Zukunft mehr sehen. Ja. Die haben sich am Anfang quer verstreut, wo immer nur ein Flugzeug hinging. Und das war vor allem die Türkei, das war Kasachstan im großen Maßstab, Georgien, Armenien, sogar die Mongolei. Aber dann eben im Westen, vor allem die baltischen Staaten als direkte Anwohner. Ja. Polen ist man schnell durch und dann weiter. Aber auch dort gibt es eine kleine Landschaft. Und unter anderem in Berlin. Berlin hat sich inzwischen in diesem zweiten Kriegsjahr, was wir ja leider inzwischen erleben, ja, als immer stärkerer Magnet entwickelt. Und deswegen habe ich hier auch persönlich immer wieder mit vielen Gruppen Kontakt. Also darüber alleine könnte ich eine Stunde berichten, was hier alles an einer diversen Landschaft entstanden ist. Sehr viele Projekte, vor allem viele Medienprojekte. Es ist auch eine sehr gute Initiative aus dem nichtstaatlichen Förderungsbereich entstanden, der JXJX-Fund für Exilmedien, wo die Reporter ohne Grenzen, die Schöpflin-Stiftung und die Augstein-Stiftung sich zusammengetan haben und wirklich diese Projekte sehr gut mit schnellen, flexiblen Maßnahmen unterstützen. Das hat auch dazu beigetragen. Der Leiter des Sacharow-Zentrums, was wirklich ein legendärer Ort des freien Denkens war, mit dem großen Namen von Andrei Sacharow, dem Nuklearphysiker und Mitgründer von Memorial, verbunden war, ist inzwischen auch liquidiert und aufgelöst, hat hier eine Sacharow-Gesellschaft in Berlin gegründet, das ein sehr, sehr gutes YouTube-Programm mit sehr kontroversen Themen wie Imperialismus, Dekolonialisierung der Nachbarn, Gewaltanwendung in Russland und so weiter über YouTube thematisiert. Ja. Hat auch ein Radio Sacharow jetzt aufgebaut. Und ich persönlich bin mit der Menschenrechtsgesellschaft Memorial seit immer und ewig, seit wirklich schon der Gorbatschow-Zeit verbunden. Und die ist inzwischen in mehreren Schritten aufgelöst, verboten und auch im Prinzip hat sie ihr Gebäude verloren in Russland.
In Russland, genau. Hier seid ihr aktiv.
Hier sind die fast alle, aber eben leider nicht alle, aber viele der wichtigsten führenden Köpfe, die, will ich mal in Klammern sagen, auch im Dezember den Friedensnobelpreis zusammen mit einer wunderbaren ukrainischen Menschenrechtsorganisation und dem belarussischen Menschenrechtler Aleš Bielatski bekommen hat, hat sich hier in Berlin speziell ein kleiner Verein gebildet, der Zukunft Memorial heißt. Daneben gibt es die Unterorganisation sowieso von dem großen Memorial-Netzwerk Memorial Deutschland, die hier in Deutschland die Aktivitäten koordinieren. Und hier dieser Verein soll vor allem die Archivarbeit, diese kostbare, einzigartige Archivarbeit, die Memorial in den letzten 30 Jahren geleistet hat, indem sie Dokumente aus der Stalinzeit über die ganzen Opfer der 30er, 40er, 50er Jahre gesammelt haben, aus den Protokollen der Verfahren, aber auch Tagebücher, Fotos, persönliche Erinnerungen. Es haben sich immer wieder bis zum letzten Tag haben sich russische Bürger in diesem Gebäude in Moskau gemeldet, um entweder etwas zu erfahren über ihre Vorfahren oder Dokumente dort abzugeben.
Ja.
Und das soll jetzt gesichert werden und ist einer der Aufträge. Und es gab einen legendären Geschichtswettbewerb, der von der Deutschen Körperstiftung in Hamburg über 20 Jahre lang, mindestens, wenn nicht 30, unterstützt worden ist mit Wettbewerben über die Geschichte des totalitären 20. Jahrhunderts von einzelnen Schülern, ein ganzes Jahr lang recherchiert, in denen herzzerreißende und sehr bewegende Geschichten immer wieder prämiert wurden und eingereicht wurden. Und es wird überlegt, diese eigentlich sehr, sehr wichtige Form der individuellen Arbeit an dem stalinistischen Erbe von Russland in irgendeiner Form wieder aufzunehmen und fortzusetzen.
Ja.
Also auch hier in Berlin formiert sich sehr, sehr viel Neues, sehr viele Medienprojekte, aber auch eben die Menschenrechtsarbeit, die Geschichtsarbeit und auch andere NGOs. Und Berlin ist deswegen auch so interessant, weil es im Dezember ein Antikriegskongress hier gegeben hat mit 300 Teilnehmern aus 30 verschiedenen Ländern. Alles junge einzelne Akteure oder Aktivisten oder Organisationen, die sich alle gegen den Krieg ausgesprochen haben und versucht haben, in zwei oder drei Tagen in intensivsten Diskussionen sich zu überlegen, wo gemeinsame Handlungsansätze entstehen könnten, wo man ganz verschieden denkt. Und das soll hoffentlich gegen Ende des Jahres in Berlin wiederholt werden.
Ja.
Und gleichzeitig hat in Berlin ein Treffen im April stattgefunden, was koordiniert wurde von dem früheren Oligarchen und 10 Jahre im russischen Lager inhaftierten Michail Khodorkovsky. Den Namen werden viele noch kennen, der lange schon im Exil jetzt lebt, früher in der Schweiz, jetzt in London. Aber auch er hat Berlin gewählt, um hier ein Treffen von oppositionellen Kräften zu organisieren, aus dem eine Deklaration hervorgegangen ist, wo man sich immerhin in einer klassischerweise zerstrittenen und fragmentierten Landschaft auf ein gemeinsames erstes Manifest, eine erste Deklaration einigen konnte.
Ja.
Also ich denke, hier passiert sehr viel, was nicht immer jetzt unsere Medien erreicht, aber wenn man einen Blick auf Russland wirft, dann ist es wichtig wahrzunehmen, was im Land und was auch im Exil und vor allem natürlich für uns hier in Berlin als einer unglaublich weltoffenen und aus vielen Zielgruppen bestehenden Stadt so alles vor sich geht.
Ja, großartig, danke. Wir werden ja alle Informationen und Organisationen in den Shownotizen verlinken. Bei Interesse finden die Hörerinnen und Hörer dort die Links zu den Webseiten und die Möglichkeit zur Teilnehmer und vielleicht auch eine Kontaktmöglichkeit geben wir auch in den Shownotes an. Barbara, wir sind ja jetzt keine aktive Kriegspartei im russisch-ukrainischen Konflikt, aber zuletzt hatte ich ein Gespräch mit Marco Buschmann, unserem Bundesjustizminister, und er hat tatsächlich gesagt, für alle, die die Unterstützung der Ukraine jetzt für sehr teuer halten, er sagte, besser zahlen wir heute in Geld, als dass wir später in einem großen europäischen Krieg mit Blut bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sagt unser Bundesjustizminister und sagt er immer noch. Und er sagt auch, von unseren Diensten wissen wir, dass als nächstes die baltischen Staaten und Polen an der Reihe sind, dass Putin konkrete Pläne hat und nicht bei der Ukraine Halt macht. Heute war zu lesen, dass Warschau, Polen, aus Angst vor dem Angriff der Wagner-Truppen seine Grenzen um weitere 10.000 Mann verstärkt. Du hast sicherlich darüber gelesen. Wie denkst du darüber und was kommt dir dabei in den Sinn, wenn du diese schrecklichen Dinge hörst?
Also ich denke erstens mal, den baltischen Staaten und Polen geht es einfach genauso wie meiner Generation bis zum Jahr 1989. Es ist eine ganz spezielle Logik, die sich entwickelt, wenn man Frontstaat ist.
Ja.
Bei uns hat sie zu einer großen pazifistischen und Friedensbewegung geführt, aber letztlich auch zu der Stationierung der Pershings und zu dem NATO-Doppelbeschluss und zu einer einfach zu der Dringlichkeit, eine Antwort zu finden auf eine konkrete Bedrohungslage, die unsere ganze Generation ja begleitet hat. Für die Polen und Balten, die alle ihre Besatzungsgeschichten aus Russland mehrfach in ihrer Geschichte hinter sich haben, ist die Antwort sehr viel klarer. Es geht um Resilienz, es geht um Verteidigungsfähigkeit, es geht um gerüstet sein. Und ich würde sagen, das ist für mich vollkommen logisch. Und innerhalb der NATO sollte das auch von uns als deutsche Nachbarn trotz des schwierigen Verhältnisses zu Polen in jeder Hinsicht unterstützt werden, weil wir haben damals erlebt, wie unsere Alliierten und Nachbarn uns im Rücken standen, als wir an der Front waren sozusagen. Also deswegen finde ich, das ist in der Logik der Tatsachen. Ob Prigozhin und die Wagner-Truppe jetzt wirklich zu einer Bedrohung für unsere NATO Gemeinschaft wird, das bleibt noch abzuwarten. Es gibt so viele widersprüchliche Berichte, mhm. wo er selbst sich aufhält und ob Lukaschenko wirklich Interesse hat, diese Truppe bei sich im Land zu haben. Das muss man noch abwarten. Aber dass Belarus, was seine Souveränität praktisch aufgegeben hat ja. und in der Hand von Putin ist, weil Lukaschenko überhaupt nur noch an der Macht ist, weil Putin ihn unterstützt, ja. sonst hätte er längst das Feld räumen müssen, mhm. weil er eine Oppositionsbewegung erlebt hat, wie wir sie eigentlich seit der wunderbaren Solidarność-Bewegung in Polen in den 80er Jahren hier in Europa nicht gesehen haben und nur Gewalt und der große Nachbar mit vollem Einsatz von Geheimdiensten und Militär hält Herrn Lukaschenko noch an der Macht. Und damit ist seine Souveränität und seine Möglichkeit, unabhängig zu handeln, wesentlich eingeschränkt. Und deswegen ist die Bedrohung, die von Belarus als direktem Nachbarn von Litauen und von Polen ausgeht, sehr, sehr nachzuvollziehen.
Und wie schätzt du es ein, dass NATO-Territorium tatsächlich angegriffen oder wird oder in Kriegshandlungen verwickelt wird? Es kommt ja immer wieder zu Provokationen an den Grenzen. Zum Beispiel verletzen russische Kampfflugzeuge immer wieder den NATO-Luftraum. Immer wieder muss die Alarmrotte aufsteigen, also Jets, die russischen Flugzeuge aus den Flugräumen heraus eskortieren. Es gab Übergriffe in den Gewässern, Eintritte. Es gibt ausgeschaltete Transponder. Also die Zahl der ständigen Alarmzustände hat um ein Vielfaches zugenommen. Es ist mittlerweile fast einmal pro Tag. Denkst du, das ist reine Provokation oder dass da schon etwas vorbereitet wird?
Also im Prinzip hat das angefangen als kleine spezielle Militäroperation, wie es auch heute bis heute noch heißt. Ja. Und es geht Putin, wenn man seine ganzen Reden anschaut, ideologisch tatsächlich um diesen absolut fanatischen Gedanken, eine unabhängige, horizontal und demokratisch organisierte Ukraine. Wenn die Ukraine so wäre wie Belarus, hätte er sie nie angegriffen. Es geht darum, dass da ein alternatives Modell an dem Tor zu Russland in einem Land, was er die ganze Zeit sagt, gar nicht eigenständig ist, sondern ein Teil von Russland ist, dass das sich demokratisch horizontal entwickelt, ist der eigentliche Ausgangspunkt dieses Krieges. Und wenn man sich die Karten anschaut, wo in 2 Jahren massiver militärischer Spezialoperation das hingeführt hat, dann schaffen sie ja nicht einmal im Prinzip dieses Kriegsziel zu erreichen. Das, um auch intern die Logik der Kriegspropaganda aufrechtzuerhalten, inzwischen schon längst die NATO als Feind und als der Westen als Bedrohung
vorgeht,
weil man ja kaschieren muss, dass man mit dieser kleinen Spezialoperation überhaupt nicht zurande kommt, ist wichtig für die innere Geschlossenheit im Informationsraum der russischen Gesellschaft gegenüber. Aber ich denke, das ist die Hauptlogik von allen kleinen Provokationen, weil militärisch ist vollkommen klar, dass auf konventionelle Art Russland erstmal beschäftigt ist, eine Gegenoffensive der Ukraine der Stand zu halten und sich zu rüsten, um der wiederum vielleicht zu begegnen. Aber wir haben in den 2 Jahren gesehen, dass die konventionelle Kriegskraft Russlands selbst mit Unterstützung von unglaublich brutalen und zu allem bereiten Wagner-Soldaten, von denen die Hälfte am Schluss aus den russischen Strafgefangenenlager stammten, also Schwerkriminelle waren, die gewaltbereit waren, nur so ist Bachmut überhaupt gefallen. Also sind ja die Kräfte auf dieser Ebene begrenzt und zu einem Nuklearschlag, der nicht provoziert ist, einfach so auszuschlagen, das ist ja Selbstmord Russlands. Also diese Eliten wissen schon, warum sie, die sind gut gefahren mit Putin, die haben unglaubliche Vermögen und Reichtümer angeschafft. Das ist eine Elite, die im Prinzip mit diesem System sehr gut lebt. Die ist also nicht auf einem selbstmörderischen Kamikaze-Weg. Und es gibt auch genügend, die jetzt an diesem Krieg verdienen. Es gibt neue soziale Aufstiegsmöglichkeiten über diese Mobilisierung der Gesellschaft hinweg. Also die Gesellschaft ist ja in einem dynamischen Zustand. Und noch hält die Logik dass man diesen Krieg nicht verlieren darf, dass man ihn sogar gewinnen muss, dass man auf keinen Fall auf Verhandlungen oder Friedenslösungen eingehen soll und dass der Westen und die Ukraine Russlands Feinde sind, die Russland in die Knie zwingen wollen. Also man braucht eigentlich überhaupt nicht jetzt zu irgendwelchen Kriegshandlungen brauchen. Es geht ja nur darum, der Gesellschaft zu suggerieren, dass da ein Feind ist, ja, der legitimiert, dass Russland sich im Krieg befindet.
Ja, gestern habe ich gelesen, dass der Bund aus Belgien 70 alte Leopard 1 und weitere 50 alte Leopard 1 aus Norddeutschland wieder fit macht. Scheinbar wird da wieder eine neue Waffenlieferung aus allen möglichen alten Lagern zusammengekratzt. Das ist lustig, das sind so kleine Händler, die alte Panzer mal gekauft haben, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann mal eine goldene Nase damit verdienen, was wohl der Fall sein wird jetzt. Aber währenddessen hat in Russland diese enorme Kriegsmaschinerie und die enorme Kriegsindustrie Fahrt aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir die russischen Reserven unterschätzen. Nicht nur personell, also nicht nur das, weil sie unglaublich viele Menschen mobilisieren können, sondern es gibt ja auch Waffengattungen, die unglaublich brutal sind und gleichzeitig effektiv, thermobarische Waffen, Mehrfachraketenwerfer, die als Stalinorgeln schon damals im Zweiten Weltkrieg hier großen Schrecken verbreitet haben, jetzt aber mit thermobarischen Sprengkörpern noch wesentlich schrecklicher geworden sind. Es gibt angeblich Hyperschallraketen. Es gibt riesige Arsenale, die von Flugzeugen aus abgeschossen werden oder von Schiffen aus dem Schwarzen Meer. Zumal ja auch Russland eigentlich die Lufthoheit und fast eigentlich kaum einen Luftkampf führt, außer aus der Distanz, um selber wenig Verluste zu haben. Wie schätzt du das ein?
Es ist eine Kriegswirtschaft, ja. Es ist eine Kriegszensur und wie man in den Analysen, denen ich so folge, vor allem der sehr guten Politikwissenschaftlerin Tatjana Stanova ja in der letzten Ausgabe von dieser großen Zeitschrift Foreign Affairs, das sollten wir auch verlinken,
ja,
die nennt das eben Putins Regieren über Chaos. Er stand ja bei uns in unserem blinden Glauben an Annäherung durch Verflechtung und so weiter immer für als Garant für Stabilität, so wie wir immer gerne irgendwelche Diktatoren als letztlich Stabilisierungsfaktoren sehen. Aber ja, dieser hier ist ein ganz anderer. Das ist jemand, der auch ganz anders als Brezhnev, der immer den Status quo zementieren wollte, ja, auch über Helsinki-Prozess und so, ist Putin schon lange ein Revisionist, der mit aggressiven Mitteln die internationale Ordnung, so wie sie ist und wie sie ihn einschränkt, weil sie von ihm am Ende immer Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fordert, nach allen Konventionen, die in der UNO, im Europarat verabschiedet worden sind und die Russland mitgezeichnet hat. Deswegen will er, genauso wie China hinter ihm, diese internationale Ordnung, wie sie nach 1945 entstanden ist, aushebeln. Und dadurch haben wir es mit einer Macht zu tun, die im Prinzip immer wieder aggressiv agieren wird und mit der wir rechnen müssen. Und die immer, weil sie vertikal organisiert ist, früher haben wir jetzt gesagt autoritär.
Ja.
Es gibt viele Stimmen, die sie auch neototalitär sind, ja, weil eben kaum noch gar nicht mehr unabhängiges Agieren des Bürgers möglich ist, wird immer die Möglichkeit haben, den Staatshaushalt ohne eine Dreierkoalition und ohne mühsame Streitereien mit irgendjemandem so umzudirigieren, dass im Moment eben vor allem eben in der Waffen- und Munitionsproduktion alles auf Hochtouren läuft. Das Alter, Höchstalter für die Mobilisierung ist soeben gesetzlich nach oben gesetzt worden mit einem Parlament, was alles im Handumdrehen durchwinkt. Und damit kann sowohl persönlich wie mit der Hardware und der ganzen Infrastruktur von Kriegsführung hat Russland noch sehr, sehr große Reserven. Und gleichzeitig eine Gesellschaft, das ist auch wichtig zu verstehen bei uns, wie die Stimmung so ist, weil es ist ja doch ein differenziertes Bild. Man weiß kaum in so einer neototalitären Landschaft, ja, sind alle Umfragen nicht verlässlich, aber es kommen so viele Studien und Umfragen und Schätzungen, aus denen man dann wieder versucht, ein Gesamt, Bild zusammenzusetzen. Und es bleibt immer wieder dabei, das ist erstaunlich stabil, dass man sagt, dass 15 bis 20 höchstens Prozent massiv, sogenannt patriotisch, ja, aber auch wirklich militant, mhm, diesen Krieg unterstützen. Und ebenso viel auf der anderen Seite des Spektrums, ja, 15 bis 20 Prozent wirklich gegen diesen Krieg sind, in ihren Nischen verschwunden sind, keine Möglichkeiten haben, sich zu äußern, weil man, selbst wenn man mit einem leeren Blatt Papier sich auf einen Platz stellt, bereits festgenommen und möglicherweise zu 15 Jahren Gefängnis, mhm, verurteilt wird. Und Gefängnis in Russland heißt Haftanstalt, heißt Straflager. Die Videos, die wir über Nawalny und andere erhalten, ich habe die genügend von innen, ja, gesehen mit, ja, meiner Arbeit in Russland, um jedem nur zu sagen, das lässt sich mit keinem Strafvollzug hier in einer liberalen westlichen Welt vergleichen. Ja. Also hat man diese Zwischenzone von mindestens 60 bis 70 Prozent der Menschen, die eigentlich unentschieden verharren, die gewohnt sind, über die Jahrhunderte dem Kreml der Macht zu folgen, weil nie die Erfahrung entstanden ist, dass, ja, die eigene Meinung, die eigene Haltung überhaupt irgendwie gefragt ist, mhm, sondern der Staat entscheidet für den Menschen und nicht der Mensch für oder gegen den Staat. Mhm. Und im Prinzip hat man Putin diesen Krieg überlassen und hofft, dass er ihn irgendwie ordentlich zu Ende bringt. Er, dieses Versprechen von Größe Russlands und Russland wieder von den Knien zu erheben und Russland vor allem als Imperium wiederherzustellen, ja, mhm, das wird passiv natürlich mitgetragen, weil weder Jelzin noch Putin haben es vermocht, Russland eine eigene, als individuelles Land, nationale Identität zu geben, sondern die Identität wird bis heute, wie vor 200 Jahren, mhm, wie eigentlich seit Ivan dem Großen, ja, über territoriale Ausdehnung, ja, über Kontrolle von Nachbarn, über koloniale Verhältnisse, mhm, zur Nachbarschaft geprägt. Und das sitzt eben bei vielen Menschen noch sehr tief. Und deswegen kann er mit diesem Narrativ, was von morgens bis abends in aggressivster Form über das Fernsehen, was immer noch für 60 Prozent der Menschen die Hauptinformationsquelle, ja, ist, ja, verbreitet wird, kann er diese Menschen, was mindestens genauso wichtig ist wie die Waffenproduktion, mhm, praktisch auf seiner Seite halten, mhm, weil er ihnen, was ist die Alternative, wenn dieser Krieg verloren geht? Ja. Ja, es gibt keine eigene Idee von einer Zukunft Russlands, nicht als Imperium, was nicht mit Gewalt sich durchsetzt auf dieser Welt. Es gibt diesen berühmten Satz, wenn wir schon nicht geliebt werden, soll man uns zumindest fürchten. Ja? Ja. Also man, ja, mhm, dass man zumindest fürchtet und geachtet auf dieser Welt sich behauptet, als Störer, als Aggressor, aber hauptsächlich mit einem Status, der international irgendwie akzeptabel ist für den Durchschnittsbürger. Und mit dieser gesellschaftlichen Grundstimmung und gleichzeitig einer nicht existierenden, vom Staat unabhängigen Mittelklasse, sondern Mittelklasse in Russland heißt, vom Staat angestellt zu sein, in diesen endlosen Diensten, in einer völlig verstaatlichten Wirtschaft, mhm, die eigentlich eine Staatswirtschaft ist, hängen ja auch alle von diesem Staat ab. Mhm. Also kann, was mindestens eben genauso wichtig ist, Putin im Prinzip auf eine passive Unterstützung weiterhin stabil bleibend in dieser Gesellschaft. Mhm. Und deswegen komme ich zurück zu denen, die sich unabhängig vom Staat artikulieren, sowohl in Russland wie außerhalb, weil das unsere als westliche, von Russland bedrohte Staaten, weil natürlich richtet sich dieser Krieg gegen das liberale, zivilisatorische System überhaupt.
Ja.
Weil Putin mit seinem System einer Vertikale der Macht und einer Diktatur an der Macht bleiben möchte. Und deswegen ist unsere beste Option, die Projekte und die Portale und die Initiativen zu unterstützen,
ja,
die heute noch in die Gesellschaft, vor allem diese 15 bis 20 Prozent, die passiv eigentlich nicht diesen Krieg unterstützt, die mit Information, aber auch mit wirklich tiefergreifender eigentlich Bildung, politischer Bildung, mit historischer Information und mit einer Vision für eine andere Zukunft Russlands auszustatten. Mhm. Und das ist wirklich unser ureigenes Interesse, dass, ja, diese Kanäle weiterleben und in der Zeit, wo wir diesen Krieg erleben, die Löcher, die noch existieren in dieser Blackbox, und noch ist Reisemöglichkeit da, noch ist YouTube da, noch ist Telegram da, noch fahren viele Menschen hin und her oder treffen sich in Armenien oder treffen sich in Georgien. Also es gibt noch Begegnungen, es gibt noch Medien und es gibt für die gebildeten, urbanen, jüngeren Schichten eigentlich überhaupt den Zugriff noch aufs Internet über VPN.
Ja.
Applikationen, die natürlich irgendein Dorfbewohner im fernen Osten nicht unbedingt beherrscht, aber es geht ja darum, die 20 bis 30 Millionen zu erreichen, die vielleicht, wenn der Tag X eines irgendeiner möglichen Änderung kommt, eben nicht nur passiv agieren sollen, sondern sich bewusst werden wollen, welches andere neue Russland sie eigentlich
haben. Das ist interessant. Was ist eigentlich, das ist eigentlich interessant, dass nur ein Teil der Presse, der Medienzensur oder der Internetzensur bekannt wird und dass an kritischen Tagen sogar Google News gesperrt wird. Nun hast du ja einige Kanäle erwähnt, die noch verwendet werden. Das klingt so ein bisschen nach Agententätigkeit und es klingt alles, es sehr manuell läuft über geschützte Kanäle und aber auch ein bisschen gefährlich ist, oder?
YouTube und Telegram sind offen.
Das stimmt.
Die kann jeder benutzen und die sind die Hauptkanäle, über die natürlich nicht nur die Opposition, nicht nur die neuen aufklärenden Projekte und nicht nur die neuen Medienprojekte, die ich jetzt so beobachte, die wirklich fantastische investigative und Informationsarbeit machen für die russische Gesellschaft, also die erreichen schon die Menschen, die noch auf diesen Portalen unterwegs sind und überhaupt bewusst eine alternative Information suchen. Was ich jetzt annehmen würde, dass die meisten dieser 15 bis 20% derer tun, die zunehmend skeptisch, aber auch zunehmend isoliert in ihrer Gesellschaft diesen Krieg verfolgen und auch immer Angst haben selber, mobilisiert
zu werden.
Oder ihre Kinder oder ihre Neffen und ihre Enkel. Und in dem Sinn ist es gefährlich, Dinge weiterzuleiten, zu liken, zu reposten. Es hat bereits ganz schwere Urteile nur dafür gegeben.
Schrecklich.
Was deswegen so unfassbar ist, weil man gleichzeitig zusieht, wie Schwerkriminelle, die lebenslange Strafen haben für multiple Mordtaten, aus den Haftanstalten rausgeholt werden und an die Front geschickt werden, als ob sie normale rekrutierte Soldaten wären. Also das ist ein neues Niveau der Rechtslosigkeit in einem Staat, der dauernd das Recht benutzt, um die Menschen im Namen des Rechts, durch das Recht zu unterdrücken. Entsteht gleichzeitig ein komplett rechtsfreier Raum. Aber ich denke, die meisten Menschen tun A und B nicht zusammenführen in ihrem Kopf. Aber eigentlich ist es, wenn man von außen darauf schaut, eine vollkommen ungeheure Paradoxie, die sich
das da stimmt. entwickelt. Das stimmt.
Ja, jetzt haben wir über eine mögliche atomare Gefahr gesprochen. Nun bestand schon lange der Verdacht, dass Russland das Atomkraftwerk Saporizhzhia nutzen wird, um eventuell das zu verminen und einen Unfall vorzugaukeln, der dann der Ukraine in die Schuhe geschoben werden sollte. Nach einer Kontrolle des Internationalen Atomenergieagentur scheint es nicht mehr so auszusehen, dass es so ist, aber dennoch ist ja immer die Gefahr da, dass Russland auch noch die Atomkarte ziehen könnte. Du hast gesagt, dass du nicht glaubst, dass Atomwaffen eingesetzt werden, weil es als Selbstmord angesehen würde, weil sie wahrscheinlich einfach mit der entschiedenen Reaktion der Amerikaner rechnen würde, die sich selber nicht unbedingt in direkter Reichweite ihrer Raketen befinden oder zumindest haben die Raketen so eine lange Laufzeit, dass man sie möglicherweise abfangen könnte. Aber auf jeden Fall könnte es natürlich sein, dass so eine Sabotage am Atomkraftwerk zu führen würde, die Meinung des Westens zu verändern. Aber das scheint ja eher vorerst vom Tisch zu sein, oder?
Ich würde sagen, der Staudamm bei Cherson war ehrlich gesagt eine sehr gute Erinnerung daran, wie viele unendlich grausame und unerwartete Möglichkeiten Russland da noch hat. Also dieses ganze Gebiet droht vollkommen auszutrocknen, war fruchtbarstes Land und hat vor allem für Bewässerung gesorgt. Also die Getreidewaffe ist eins davon. Natürlich
richtig.
Gibt es
haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Chemische Waffen und überhaupt einfach dieser ganze riesige Apparat von einem hochmilitarisierten Land. Also ich glaube, kein Ukrainer macht sich nach diesem Sommer noch große Illusionen. Aber ich möchte jetzt schon auch mal auf die Ukraine blicken, weil meiner Ansicht nach ist der Auslöser für diesen Krieg wirklich praktisch die gesellschaftliche Frage. Wie gesagt, wenn die Ukraine sich nicht und vor allem seit 2014 und seitdem wird sie militärisch von Russland angegriffen, befindet sie sich im Krieg. Und seitdem erleben die Menschen, was wir alle immer gewusst haben, dass sie einen schwachen Staat haben, aber eine sehr starke Gesellschaft. In Russland ist es genau umgekehrt. Die Gesellschaft ist schwach, wir haben das lange schon besprochen, jetzt mit dem entmündigten Bürger und dem starken Staat. Der Staat ist allmächtig und die Gesellschaft ist schwach. In der Ukraine hat sich eine Horizontalität entwickelt, die für Putin, der die Vertikale der Macht zur letzten Logik sein oder damals schon zu frühen letzten Logik seines Systems erklärt hat, absoluter Horror ist. Und ich glaube weiterhin, dass die größte Angst und eigentlich auch der Auslöser für diesen Krieg und dass diese ganzen Aufsätze und historisch dahin fabulierten Mythen über die Ukraine eigentlich nur ein ideologisches Dach gegeben haben, dem Wunsch, diese alternativen, demokratisch, horizontal auf die Zukunft ausgerichteten Ukraine den Garaus zu machen. Und was wir jetzt haben, und das ist auch eine Schwäche Russlands in all dieser Militarisierung, ist, es ist ein Regime entstanden und die ganze Gesellschaft in der toxischen Desinformation, der sie seit 15 Jahren eigentlich ausgesetzt ist, vor allem die letzten 10 Jahre, seit 2012, beschwört einen Mythos eines vergangenen Russlands, eines vergangenen Imperiums, einer Restauration. Während die Ukraine, und ich halte solche Dinge auch für unendlich wichtig, wenn man sich Kriege anschaut, erstens mal kämpft für ihr Überleben. Also jeder Einzelne weiß, wozu. Das weiß nicht jeder und kaum ein russischer Soldat, der da jetzt auf einen Herbst mit Matsch und Sumpf und Kälte an dieser seltsamen Front ausharren muss, warum er das eigentlich macht. Jeder Ukrainer weiß, wenn er zu Waffen greift, wenn er in der Zivilgesellschaft sich aktiv, die ganzen vielen IT-Leute, die versuchen, diesen Krieg auf der hybriden Ebene zu begleiten, die vielen Projekte, die es gibt, jetzt schon zum Wiederaufbau. Bucha ist ja wieder aufgebaut worden mit Ibrin und so. Also da ist eine Dynamik fürs eigene Land, die eigentlich tatsächlich im wahrsten Sinne patriotisch ist und gleichzeitig eine Vision der Zukunft. Ich habe damit immer wieder zu tun, weil es geht schon längst um Wiederaufbau, Diskussionen, wo die Zivilgesellschaft auch beteiligt werden möchte, wenn jetzt diese großen internationalen Geberkonferenzen und für die Zukunft der Ukraine stattfinden. Und da merkt man, die ganze Gesellschaft will das Alte, nämlich das Sowjetische, hat das schon längst hinter sich gelassen und will auf eine pluralistische, auf eine moderne und auf eine auch ökologisch und wie es immer wieder heißt auf Englisch human-centered, also auf den individuellen, vom individuellen Menschen, von der lokalen Begebenheit, von unten nach oben entwickelten neuen Gesellschaft in ein neues Land. Während Putin eigentlich nur zu bieten hat, die Wiederherstellung von sowjetischen Zeiten.
Ja.
Also er hat selbst den Mythos geschaffen, dass das besser war als die 90er Jahre, aber es leben noch genügend Menschen, die sich erinnern, wenn sie wirklich nachdenken, was diese Brezhnev-Zeit bedeutet hat. Es waren Brotschlangen vor jeder Bäckerei. Man stellte sich an jeder Schlange an, ohne zu wissen, was da verkauft wurde. Nur weil da eine Schlange war, gab es irgendetwas. Und man war in einer Mangelgesellschaft, ohne Perspektive. Und eigentlich ist diese Degradation, die sich auch durch die Sanktionen und auch durch diese Kriegswirtschaft, die überhaupt nicht mehr investiert in Innovation, in gesellschaftliche Entwicklung, auch Lösung der uralten, nie gelösten Probleme Russlands. Strafvollzug ist davon eins. Das heruntergekommen Gesundheitssystem, der Bildungssektor, die regionalen Entwicklungen, die Infrastruktur, die Straßen. Also das Land steckt zum Teil, das ist auch in den 90er Jahren alles untersucht worden, in einem Spagat zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert.
Wahnsinn.
Und das sind Entwicklungsaufgaben, die enorm sind. Mhm. Aber die Ressourcen werden überhaupt nicht dafür verwandt. Mhm. Und ich glaube, das muss man in dieser Kriegssituation auch sehen, dass von der Mobilisierung der Gesellschaft her ein komplett eigentlich eine diametral einander entgegengesetzte Situation ist und dass die Energie, die entsteht in einem Land wie der Ukraine, auch nicht unterschätzt wird. Den größten Fehler in unserem außenpolitischen Fiasko, was uns in diesen Krieg mit hineingeführt hat, ist, dass wir nicht systemisch, nicht auf die Gesellschaft geschaut haben. Wir haben immer nur auf den Kreml geschaut, immer nur auf Putin und sein System. Wir haben das System auch nie verstanden. Mhm. Ich weiß noch, wie ich im Bundestag gearbeitet habe und der Russland-Koordinator das Wort kleptokratisch in den Mund nahm damals. Das ist nur 10 Jahre her,
ja,
dass man also ein Räuspern hörte und sagte, also so kann man es ja auch nicht nennen. Und das ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Ja, aber wenn eines stimmt für den Putinismus, dann ist es, dass es ein kleptokratisches, mafiöses und gewaltbereites Mafiasystem im Prinzip ist. Wir haben das systemisch nie erkannt. Wir haben nicht verstanden, wie sehr die russische Gesellschaft bis heute mit dem nicht verarbeiteten Trauma des Stalinismus sind Millionen Menschen im Gulag umgekommen, deportiert worden, verschwunden, erschossen und für immer und ewig in Sibirien verschwunden. Und dort, wenn überhaupt aus den Lagern gekommen, haben sie sich dort niedergelassen. Das ganze, die ganzen Familiennetzwerke, lokale Gruppierungen, Dörfer wurden auseinandergerissen. Und meine sehr bewunderte Gesellschaft Memorial hat versucht, von Anfang an schon in der Gorbatschow-Zeit auf einen großen öffentlichen Druck, der wissen wollte, was auch mit den eigenen Angehörigen passiert war, haben versucht, eben diesen Spuren nachzugehen und eine Aufarbeitung in Gang zu bringen. Aber das wurde nie staatlich unterstützt und ist spätestens mit Putin in den letzten 10 Jahren Schritt für Schritt und immer gewaltsamer unterdrückt worden. Und diese Menschenrechtler, der damalige Leiter von Memorial hat in Köln 2001, also eigentlich in dem Jahr oder 2002, in der Zeit, wo Putin im Bundestag gesprochen hat, hat er den Lev Kopelev-Preis in Köln bekommen. Und diese Rede würde ich auch gerne verlinken.
Okay.
Da sagt er bereits alles. Er sagt, Russland wird, wenn es seine gewaltvolle Vergangenheit nicht aufarbeitet, weder eine Zukunft noch überhaupt eine Gegenwart haben. Er sagt auch, dass die Verbrechen der Vergangenheit und die Gewalt der Vergangenheit aufgearbeitet werden muss und in Verbundenheit ist zu dem, wie er damals schon sagt, Rückschritten in der Demokratie, dem wieder Zugreifen zu Gewalt, um andere Stimmen zu unterdrücken, dass das eben schon wieder passiert, 2001, als wir alle noch im Bundestag Putin zuapplaudiert haben mit stehenden Ovationen. Und was die Menschenrechtler immer gesagt haben, das heißt, also wir hätten, wenn wir ihnen zugehört hätten, und ich habe ihnen immer zugehört, hätten wir auch verstanden, was heute zum Beispiel die Matwitschuk, die Nobelpreisträgerin aus der Ukraine, auch in Oslo gesagt hat. Fortschritt und Entwicklung entstehen nur in freien Gesellschaften.
Ja.
In Gesellschaften, in denen die Menschenrechte geachtet werden.
Ja.
Das heißt, wir hätten begreifen müssen, was auch Wroginski damals schon gesagt hat, eine Gesellschaft, die Gewalt nach innen verwendet, gegen ihre eigenen Menschen, ist eine Gefahr auch für draußen, weil dieselbe Aggression und Gewaltbereitschaft sich jederzeit auch nach außen richten kann, wenn im Inneren die Ressourcen ausgehen. Und das passiert gerade in Diktaturen, die keine Entwicklung anbieten, fast automatisch, dass sie irgendwann den äußeren Feind
haben. Ja, das ist gut betrachtet, finde ich auch.
Also das hätten wir alles verstehen können, wenn wir genauer hingeschaut hätten und wenn wir nicht unser Wunschdenken von Stabilität, billigem Gas, großem Absatzmarkt und Peace in our time mit Putin an der im Kreml nachgegangen wären, über 15 Jahre mindestens in die Irre gegangen.
Ja, Barbara, danke für die vielen Einblicke. Jetzt möchte ich mit dir noch einen kleinen Blick in die nahe Zukunft werfen, nicht nur speziell auf Ukraine oder Russland, sondern auch Hinblick auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die sich ja langsam ankündigen. Es ist noch nicht direkt angekündigt, aber du merkst schon, es steht natürlich auch zu vermuten, dass Trump eventuell wieder gewählt werden könnte. Es gab da ja schon so kritische Worte aus dem republikanischen Lager, wie für die Ukraine darf es keinen Blankoscheck mehr geben. Und es steht ja zu befürchten, dass wenn Donald Trump Erfolg hat oder auch einfach generell die Konservativen, dass es eine direkte Auswirkung auf den Ukraine-Krieg haben wird. Wie schätzt du das ein? Wie ist deine Meinung?
Also ich glaube, dass Putin deswegen diesen langen Krieg will und warum alle Sarah Wagenknechts und alle, die hier glauben, dass wir zu einem schnellen Waffenstillstand und so kommen, komplett in die Irre denken, weil Putin braucht das ganze Jahr 24 diesen Krieg, erst um seine eigene Präsidentschaftswahl als Kriegsherr zu gewinnen und zweitens mit der Hoffnung, dass in Washington wieder sein Buddy Donald Trump eintritt, den er schon immer in der Tasche hatte, weil der Gipfel mit ihm in Helsinki ist mir unvergessen und einer der Schockerlebnisse meines politischen Lebens gewesen, weil damals praktisch Donald Trump wie ein Schüler von Putin in der Pressekonferenz auftrat und sagte, er hätten sie also keinen Dissens miteinander und, und Putin lächelnd im Hintergrund stand. Also es hat viel verraten, dieser Auftritt. Mhm. Und ich bin überzeugt, so dass Putin darauf hofft und dass für die Ukraine es keinen schlimmeren Albtraum gibt, als dass Donald Trump in Washington an die Macht kommt. Insgesamt denke ich aber, dass auch mit den Demokraten wir aufwachen müssen, dass dieser blinde Blankoscheck, wenn wir jetzt schon reden für europäische Sicherheit, der in der NATO jetzt über so viele Jahrzehnte uns, würde ich jetzt mal pathetisch sagen, geschenkt worden ist, weil wir haben damit wirklich ein unglaublich günstiges und unglaublich starkes Sicherheitspaket von außen immer wieder praktisch zur Verfügung gestellt bekommen mit unseren 1,2, 1,3, 1,5% von unserem Haushalt uns daran beteiligt. Insgesamt denke ich, hat dieser Krieg sehr, sehr viele Lektionen für uns bereit. Aber die wichtigste ist eindeutig, dass wir als Europäer mit einem Krieg, der in unserer Nachbarschaft stattfindet, auf Dauer auf europäischer Ebene viel mehr leisten müssen, wenn nicht überhaupt eines Tages alles leisten müssen. Und mich erschreckt eher, wie wenig das Bewusstsein dafür gewachsen ist, wie wenig wir in dieser doch sehr heterogenen EU-Landschaft fähig sind, über europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik uns näher zu kommen. Und deswegen ist meine Hoffnung, keine Ahnung wie, dass es muss vieles neu gedacht werden. Wie immer, mit und nach Kriegen müssen Strukturen neu gedacht werden. Weil ich sehe, dass in der NATO die militärische, sicherheitspolitische Zusammenarbeit viel besser funktioniert als alle Zusammenarbeit mit allen Themen je in der EU funktionieren. Und deswegen mit dieser klaren Fokus auf Sicherheit und Verteidigung ist die NATO schon der ideale Rahmen. Und wie man dort ohne solche Dramen wie Trump, der praktisch droht, die NATO aufzulösen, wenn die Europäer nicht mehr dazu beitragen, sondern in einem gemeinsamen Konzept die Anstrengungen der Europäer innerhalb der NATO so verstärkt, dass es zumindest auf Augenhöhe ist, Europa und Amerika, aber vielleicht sogar wirklich der europäische Arm, was Russland und Ukraine betrifft, grundsätzlich langfristig strategisch gestärkt wird, weil die Amerikaner langfristig eindeutig sich mit der Bedrohung durch die tatsächlich sehr, sehr viel bedrohlichere, sehr, sehr viel mächtigere und sehr viel zukunftsorientiertere Macht China orientieren werden. Aber wir werden trotzdem mit Russland zu tun haben, auch wenn es ins 19. Jahrhundert versinkt, auch wenn es eigentlich eine barbarische und vollkommen zukunftsunfähige Gesellschaft im Moment ist. Es bleibt eine Gefahr, mit der wir in Europa uns auseinandersetzen.
Ja, die Amerikaner werden sich jetzt auf jeden Fall an der Bedrohung Chinas orientieren, sehen China tatsächlich als viel bedrohlicher und viel mächtiger und sie wollen eigentlich gerne, dass wir diesen europäischen Konflikt mit der Ukraine und Russland selber lösen mit eigenen finanziellen Mitteln. Früher hat Bush mal von der Achse des Bösen gesprochen und jetzt scheint es ja eine neue Achse des Bösen zu geben, China, Russland, Iran. Wie siehst du das?
Also das Ganze läuft und auch ja. Da bin ich eben so enttäuscht über unsere Blindheit, mhm. über unser, Schlafwandlertum mhm. ja. und unser Wunschdenken. Diese Achse und das ist von den Amerikanern, ich würde sagen, 2012, 13, 14, 15 längst aufgedeckt worden. Und ich weiß, wir haben hier auch in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, da habe ich auch mitgemacht, mit dem National Endowment for Democracy, all das nachgezeichnet. Und jeden Monat kommt ein neuer Bericht vom National Endowment for Democracy, vor allem über die chinesische Sharp Power, wie sie es nennen. Ja? Mhm. Und was wir von Anfang an damals gesehen haben und was hier einfach, das müsste zu strategischem Denken in Berlin führen und in der EU, umdenken und neue Resilienz, die wir entwickeln müssen, ist, dass es eine mehr als diese Dreierallianz ist. Es ist ein weltweites Allianzsystem mit lauter Mächten, die zum Teil historisch verfeindet sind, aber sich finden in dem Wunsch, meistens von einzelnen Diktatoren oder diktatorischen Regimen, die an der Macht bleiben wollen und sich China mit seiner ewigen kommunistischen Partei und Putin mit seinen 22 Jahren als Beispiel nehmen und von denen auch sowohl Militärhilfe wie Geheimdiensthilfe bekommen, um mit deren Methoden intern in ihren Ländern an der Macht zu bleiben. Mhm. Und es ist eigentlich eine völlig zynische Allianz von Despoten, die ihren Autoritarismus pflegen, um an der Macht zu bleiben, aber sich damit international mit sehr vielen Venezuela, oder selbst die Saudis, also obwohl Iran und Saudi-Arabien, aber da treffen die sich, Erdogan.
Und nicht zu vergessen Syrien. Also letztendlich ist ja erst durch die Militärhilfe Russlands und dieses Bombardements der Zivilbevölkerung auf diese schreckliche Art und Weise, Streubomben, Krankenhäuser, die große Migrationsbewegung ausgelöst worden, die dann letztendlich zu diesen vielen Problemen in den europäischen Aufnahmeländern auch geführt hat. Und wer weiß, in welcher Währung Assad damals gezahlt hat oder immer noch zahlt, ob das Loyalität ist oder auch vielleicht sogar Öl. Also ist ja auch eine ganz schreckliche, auf Putin zurückgehende Situation.
Und wenn man sieht, wie jetzt Niger Militärputsch hat, das ist doch nicht zufällig, dass das jetzt passiert, wo der Prigozhin möglichst aus Europa und der Ukraine verschwinden soll und sich in Afrika betätigt. Ja. Und natürlich sind das Bewegungen, die wir viel, viel aufmerksamer verfolgen müssen, weil ich habe nur diese Woche den herrlichen Satz gelesen, dass praktisch die Europäer in der Sahelzone aussehen wie ein Zug, der entgleist ist und überhaupt, also unsere ganze Strategie für diesen Raum, die über Jahrzehnte geht, die unglaublich viel Geld, sogar militärischen Einsatz mit sich gebracht hat, ist komplett entgleist. Ja. Und nur, weil solche zynische Mächte eigentlich auch die Schwäche und die Naivität, mit der wir an unsere internationalen Beziehungen gehen, ausnutzen und in unserem Rücken praktisch uns selber entmachten.
Insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent ist ja auch wieder China zu nennen, welche Abhängigkeiten dort China aufgebaut hat.
Wir wissen das, man spricht am Stammtisch darüber, aber es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es uns politisch irgendwie mobilisiert. Also ich bin mit dieser außenpolitischen Strategie, die jetzt nach viel Gerangel hin und her hier in Berlin entstanden ist, überhaupt nicht zufrieden, weil sie eigentlich nur listet dieses unglaublich komplexe internationale Umfeld, in dem deutsche Politik sich heute orientiert, aber überhaupt keine Prioritäten setzt, keine strategischen Schwerpunkte und überhaupt keine strategischen Wege, wie wir genau unsere Interessen in den wichtigsten Räumen zumindest definieren und auch verfolgen wollen und wo unsere roten Linien sind und welche Investitionen wir bereit sind, dafür zu machen.
Ja, das stimmt.
Also es ist irgendwas verloren gegangen. Wir feiern ja gerade im Moment den Jahrestag sozusagen der Verfassungsfindung für Deutschland. Und nachdem ich aus Bayern komme, habe ich immer vor Augen, wie die auf dieser Insel von Herrn Chiemsee saßen, mitten in einem See in Bayern, 50, 60 Personen und einfach Brainstorming gemacht haben, überlegt haben, aus all ihrer Erfahrung, aber auch mit dem Blick auf das zerstörte Deutschland, auf eine totalitäre Erfahrung, auf gleichzeitig eine heterogene, späte Nation, die aus verschiedenen Subjekten besteht und daraus eine unglaublich gute Verfassung entstanden ist. Also ich sage schon lange, wir bräuchten sowas für unsere Außen- und Sicherheitspolitik.
Ja.
Die besten Köpfe aus den verschiedensten, weil heute alles so komplex ist, braucht man natürlich für die Außenpolitik Energieexperten. Man braucht wirklich aus der NATO die ganze Expertise über die Waffen von morgen.
Ja.
Aber wir brauchen auch systemisches Wissen und innergesellschaftliche Analysen, die wir viel zu sehr vernachlässigt haben. Und daraus müsste dann eine Strategie entstehen. Und nicht nur im Gerangel zwischen Kanzleramt und Bundesaußenministerium, sondern im gemeinsamen nationalen Nachdenken, wie wir eigentlich in der Welt von morgen mit diesen autoritären, das ist ja noch vornehm gesagt, zu allen Bereichen, brutalen, undemokratischen, despotischen Regimen, diesem Gürtel oder diese Schlangenbewegung, die über den ganzen Globus gespannt ist, wie wir uns gegenüber denen behaupten wollen.
Ja, ja, stimmt, ja. Früher habe ich immer so naiv und hoffnungsvoll gedacht, dass sich die Menschheit eigentlich ständig weiterentwickelt und dass sie Fortschritte macht und dass die Menschen im Laufe ihrer Geschichte immer besser wird. Und nun muss man auf schreckliche Weise erleben, dass es das einfach nicht ist und dass es Rückschläge gibt und dass wir uns jetzt in einer Zeit befinden, in der Pazifismus ohne Waffen eigentlich vollkommen naiv erscheint. Ja, und es sind auch manchmal naive Überzeugungen. Ich muss auch an die Informationstechnologie denken. Da haben wir auch drüber gesprochen. Ein naiver Glaube zum Beispiel, dass man glaubt, eine Sorglosigkeit mit der Ausstattung von 5G-Routern durch Huawei würde man nicht dem chinesischen Staat Tür und Tor öffnen. Die brauchen im Grunde ja dann gar nicht mehr spionieren und können einfach alle Informationen direkt bekommen. Wie leichtsinnig eigentlich.
Da würde ich zum Beispiel ansetzen, das ist auch nicht so schwer zu machen.
Ja.
Und wo wir schon bei Huawei sind, ist TikTok das Allerwichtigste, weil das benutzt heute jeder Jugendliche. Und offenbar haben sie so eine fantastische Videosoftware, dass sie eben auch sehr verführerisch sind. Aber wir zum Beispiel warnen unsere Partnerorganisationen, die wir immer versuchen, mit der neuesten Technologie vertraut zu machen. Die haben wir alle auf Instagram gebracht und denen bei Videos und Podcasts zu machen, weil die Gesellschaft muss technisch ajour sein und muss sich permanent weiterbilden und hat da völlig neue Aufgaben als in früheren Zeiten. Aber TikTok ist einfach toxisch, weil es ist in einem totalitären Land wie China, ist es ganz klar, dass die da alle Daten, das tut ja schon Facebook, alle Daten abgreifen. Aber dann noch, und dann noch China. Und dann muss ich auch darauf hinweisen, dass wir Russia Today noch nicht mal schaffen.
Stimmt.
Noch nicht mal schaffen,
zu blockieren,
hier zu verbieten. Es ist tatsächlich auf EU-Ebene sanktioniert. Aber hier haben sie sich mit lauter so alternativen, typisch deutschen, aus der Corona-Zeit entstandenen alternativen Medienportalen zusammengetan und tun über deren Adressen sich mit denen zusammentun und machen mit denen gemeinsame Programme und erreichen damit dasselbe Publikum. Und Rupli, so eine Medienagentur, die genauso wie Sputnik im Schatten von Russia Today, unter dem Mantel von Russia Today entstanden ist, hat ganz klar hier sogar Hilfe von der Stadt Berlin oder vom Senat bekommen, Räume zu finden und macht hier einfach weiter. Also und jetzt ist gerade ein Podcast-Medium auch gefunden worden, völlig harmlos, aber sehr auf verschwörerischer und antisystemischer, Anti-Establishment-Ebene. Und eine kleine NGO, die hier arbeitet, hat das sich mal genauer angeschaut, wird direkt aus Moskau finanziert und organisiert. Ja? Und wir lassen einen Schweizer Käse offen, als ob wir uns, und zwar immer mit dem Hinweis auf Meinungsfreiheit können wir uns leisten, müssen wir uns leisten können, aber ich glaube nicht, dass wir bis an, also über alle Grenzen hinweg belastbar sind. Und die Corona-Zeit hat das gezeigt, wie schnell Desinformation auch und gerade in unserer liberalen Gesellschaft einfach ganze Segmente der Gesellschaft
verunsichert.
Verführt in eine Richtung, die praktisch wirklich gegen dieses eigene System zu denken. Mhm. Also da kann ganz schnell eine gesellschaftliche Bewegung entstehen, die dann nur noch eine Partei braucht und eine Parteiführung, die sich draufsetzt. Mhm. Und dann entstehen hier extrem schädliche Prozesse für die Demokratie.
Ja, liebe Barbara, vielen Dank. Das ist auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen eine große Sorge, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Da gab es, die war ja auch zum letzten Mal bereits ein großes Ziel einer Desinformationskampagne, und zwar auf ganz konkrete Weise. Wir haben das ja auch gespürt. Ja, liebe Barbara, vielen Dank für das intensive Gespräch, die Informationen. Wir werden demnächst ein Follow-up machen. Wir werden hier in den Shownotes für unsere Hörer und Zuhörerinnen erstellen mit den Links. Ja, Kinder, ihr habt es gehört. Die Finger weg von TikTok. Lasst es euch lieber inspirieren. Werdet politisch aktiv. Barbara hat ein paar nette Angebote erwähnt. Es gibt noch andere. Wir hoffen, dass wir nicht zu negativ geklungen sind. Wir haben heute einen kritischen Blick auf viele Dinge geworfen. Aber das alles tun wir, während wir hier im Sonnenschein sitzen und auch uns anlachen. Wir wollen das positiv beenden. Und deswegen sind halt Wahrheiten, die mal gesagt werden müssen. Und ich danke dir, Barbara, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich finde es so wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich wollte es wirklich auch positiv gewertet sehen, wie viel von diesem anderen Russland einfach noch lebendig ist und wahrgenommen werden sollte. Und wie toll diese ukrainische Gesellschaft als Gesamtheit, wo es gar keine Grenze mehr gibt zwischen Zivilgesellschaft und Gesellschaft, wo das gesamte Land mobilisiert ist. Das ist für mich eine der größten Erfahrungen überhaupt meines politischen Lebens.
Ja, super. Also ich denke, mit diesem positiven Ansatz, großartig, können wir rausgehen. Schlusssatz, vielen Dank für diese Abschlussrede. Danke, Barbara. Tschüss und bis nächste Woche wieder einschalten. Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.